Das war das erste Lied aus den fünf Rückert-Liedern von Gustav Mahler, Liebst du um Schönheit. Gesungen hat der Bassbariton Hanno Müller-Brachmann, der in dieser Podcast-Folge mein Gesprächspartner ist. Er wurde begleitet von Malcolm Martineau und das Konzert fand statt in Meran und wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Südtirol in Konzert. Ich bin Wolfgang Kercher und ich bereite euch jetzt auf das vor, was euch in dieser Podcast-Folge erwartet. Zunächst, wie gesagt, das Gespräch mit Hanno Müller-Brachmann. Er ist nicht nur ein erfolgreicher Opern- und Liedsänger, sondern unterrichtet auch an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Entsprechend fand unser Gespräch auch auf dem Campus der Hochschule in Karlsruhe statt. Die Hochschule befindet sich auf dem Gelände des Renaissance-Schlosses Gottesaue als Hauptsitz, ein Gebäude, dessen Geschichte bis in das 11. Jahrhundert zurückweist. Und natürlich war das ein sehr schönes Ambiente für das Gespräch. Wir reden darin über die Bedeutung des Liedes im aktuellen Sängerleben von Hanno Müller-Brachmann. Es geht um seine Beteiligung an verschiedenen Gesamteinspielungen Schubert, Schumann, Brahms, seine Vorliebe für etwas ausgefallene, auch gewichtige, schwere Liedzusammenstellungen, um die ambivalente Haltung der Deutschen zu dem Thema Volkslied. Es geht um Textverständlichkeit im Liedgesang und vieles andere mehr. Ihr könnt gespannt sein. Nach dem Gespräch gibt es wie immer ein paar Hinweise auf das Lied in den sozialen Netzwerken und eine wunderschöne Gedichtrezitation, die sich in den Gesamtkontext dieser Podcast-Folge sehr gut einfügt. Abschließend hört ihr noch ein weiteres Stück aus dem erwähnten Konzert in Meran. Dazu später mehr. Ich hoffe, ihr werdet das Gespräch genauso interessant finden, wie ich es empfunden habe. Wir befinden uns hier an der Musikhochschule in Karlsruhe. Mir gegenüber sitzt Hanno Müller-Brachmann, der berühmte Bassbariton. Hallo, Herr Müller-Brachmann.
Hallihallo.
Wir haben bei etwa 32 Grad draußen, sitzen wir schwitzend im Raum. Am 19. Juni 2025, ich sage es deshalb dazu, weil ich das Datum gern einordnen möchte zu einem aktuellen Ereignis, mit dem ich hier beginnen möchte. Denn vor zwei Tagen ist im stolzen Alter von 94 Jahren Alfred Brendel gestorben. Herr Müller-Brachmann, ich weiß, dass Sie ihn auch kennengelernt haben.
Ja. Also ich habe ihn natürlich ganz früh kennengelernt durch seine Aufnahmen, aber vor allem habe ich ihn live erleben dürfen, als ich ungefähr 13 war, in Basel im Casino. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil ich da, glaube ich, kapiert habe, was man mit einem Klavier machen kann und 10 Fingern. Und da habe ich dann angefangen, Klavier zu üben. Davor hatte ich Klavierunterricht, wie viele Kinder, aber ich war stinkend faul. Und dann so mit 14, wahrscheinlich noch später, habe ich durch Brendel inspiriert angefangen und vor allem mich mit Schubert Impromptus zu beschäftigen und habe die Aufnahmen gehört von ihm und Fischer-Dieskau und so. Das hat mich sehr beeindruckt und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn einmal treffen durfte, als ich Papageno gesungen habe mit Ivan Fischer im Konzerthaus in Berlin. Und da war er da und wir haben uns getroffen im Büro vom Intendanten Sebastian Nordmann. Und ich konnte ihm sagen, dass er schuld ist, dass ich die Aufnahmeprüfung an einer deutschen Musikhochschule bestanden habe.
Da gibt es ein wunderschönes Bild davon mit Ihnen im Papageno-Kostüm und Alfred Brendel daneben.
Genau. Ja.
Ja. Wer es will, kann sich es im Internet gerne anschauen. Welche Rolle spielt aktuell das Lied in Ihrem Sängerleben?
Das Lied ist wie immer ein Drittel meiner Tätigkeit. Ich habe immer Lied gesungen von Anfang an und ist ganz wesentlich, weil es für mich das Natürlichste ist. Also ich denke, das ist der Nukleus, das ist der Kern des Singens, ist das Lied. Und es ist auch der Kern des Musizierens, glaube ich, weil der Gesang, glaube ich, zuerst war. Und die Instrumente versuchen, den Gesang nachzumachen. Also das Lied ist ganz, ganz wesentlich, daher kommt alles und das ist immer präsent und ich bin sehr froh, dass ich immer wieder Abende singen darf und da immer dranbleiben kann.
Das Lied hat ja nicht ausschließlich, aber viel mit dem Volkslied zu tun. Eine ihrer letzten CDs war diese Brahms-CD, Volume 2, gemeinsam mit Dame Connolly, musste ich kurz überlegen, und Malcolm Martineau. Jetzt war Brahms ja jemand, so wie Dvorak oder auch Bartok in ihren Herkunftsländern, der sich sehr stark mit dem Volkslied beschäftigt hat.
Genau.
Bei uns ist es, glaube ich, nicht so selbstverständlich.
Naja, es war die Zeit der Romantik und in der Romantik hat man geschaut, also es war ja, was ist die deutsche Romantik? Ist sie im Prinzip die Reaktion auf Napoleons Angriffskrieg und Deutschland war zerklüftet in verschiedene kleine Länder und Deutschland war nicht fähig, diesem Napoleon mit dieser großen Armee entgegenzutreten. Und dann haben sich verschiedene Menschen überlegt, wir gehören doch eigentlich zusammen, wir haben dieselbe Sprache, wir haben dieselbe Kultur, wir sollten eine Nation sein, eine vereinte Nation und früher waren wir doch auch ein heiliges römisches Reich deutscher Nation und die deutsche Romantik hat zurückgeschaut in die alten Zeiten, also die Gebrüder Grimm sind ausgezogen und haben die Märchen aufgeschrieben und Achim von Arnim, Clemens Brentano haben Texte aufgeschrieben, Gedichte, Volkslieder gesammelt. Daraus ist das Knabenwunderhorn, die berühmte Sammlung, entstanden. Johannes Brahms hat dem Volk aufs Maul gehört und hat deutsche Volkslieder in einen Satz geschrieben, aufgeschrieben. Und man hat sich besonnen auf, was kommt denn aus dem Volk? So, das ist deutsche Romantik, mal ganz grob.
Ja, und jetzt durch die aktuelle Vergangenheit haben wir da aber irgendwie einen Bruch drin. Sie haben mal gesagt, den Deutschen ist das Volkslied im Hals stecken geblieben.
Genau, also mit dem Knabenwunderhorn sind die Soldaten in den Zweiten Weltkrieg marschiert und haben da fleißig gesungen. Und wir haben natürlich durch den Nationalsozialismus ein großes Fragezeichen hinter, was ist das deutsche Volk? Und das ist ja missbraucht worden im Prinzip unser Verhältnis zu unserer Nation. Ich sage es einfach mal so, gell? Die baltischen Länder haben ein ganz unverkrampftes Verhältnis zu ihren Volksliedern, zu ihrer Kultur und sind stolz auf ihre Kultur. Und uns Deutschen hat der Adolf Hitler das ganz schön schwer gemacht, deutsch zu fühlen und stolz zu sein auf unser Deutschtum und auf unsere Kultur. Ich finde, man muss das sehr deutlich benennen und man muss das gut ausdifferenzieren. Adorno hat mal gesagt, gesungen haben wir lang genug und früher hieß der Musikunterricht einfach singen und danach wurde der Sonatenhauptsatz mehr analysiert, als das gesungen wurde. Also es wurde theoretischer und das Singen wurde uns ein bisschen abgewöhnt in Deutschland. Das ist ein großes Problem, finde ich.
In Skandinavien ganz
Als
anders, ne?
Gesangsprofessor,
Ja,
ja.
in Skandinavien ganz anders. Ich finde, man merkt es auch, wenn man jetzt in der aktuellen politischen Situation gerade vom rechten Rand das Thema Volkslied hört, dann kriegt es wieder leider einen Geschmack.
Genau,
Ja,
ja,
dann schlägt es wieder
es
zurück.
ist Missbrauch, der Begriff ist verbrannt im Prinzip, ne? Aber es gibt natürlich wunderbare Volkslieder, also das sind eben Lieder, gerade des Knabenwunderhorn, das sind eben alte klassische Themen, die die Menschen betreffen, wie Liebe, Tod, Verlust, Humor, ja. Das, was uns als Menschen ausmacht, egal in welcher Nation wir groß geworden sind.
Jetzt war diese Brahms-CD ja nicht die erste CD, wo es um eine Gesamtschau, eine größere Schau auf den Komponisten ging, an der Sie beteiligt waren. Sie haben bei Naxos an der Schubert-Gesamteinspielung teilgenommen. Sie waren mit Graham Johnson, Hyperion, dieser Schumann-Gesamteinspielung. Ganz neugierig gefragt, wie kommt man dazu, zum Beispiel bei Graham Johnson, damit reinzukommen? Wird man da angerufen? Machen Sie mit? Oder hat man da eine Referenz, dass jemand sagt, Mensch, der muss da dabei sein? Wie kommt sowas zustande?
Ich habe keine Ahnung, warum Graham Johnson mich ausgesucht hat. Ich denke, also mein Name war vielleicht doch ein bisschen präsent. Ich habe 3 erste Preise gewonnen früher. Also damit habe ich sozusagen mein Sängerleben angefangen. Mhm. Und dann war ich natürlich von der Hochschule direkt in die Berliner Staatsoper zu Daniel Barenboim engagiert worden und habe von da aus mit sehr vielen bedeutenden Dirigenten weltweit arbeiten dürfen. Also ich denke, er ist aufmerksam geworden. Meine Agentur war in London und Graham Johnson lebt in London und kennt meinen Lehrer Rudolf Pirnei, mhm, und so. Das ist ja, wir sind eine Familie. Im Prinzip, ne? Die klassische Musikwelt ist global, aber doch klein.
Mhm. Wie war die Zusammenarbeit mit Graham Johnson?
Sehr beeindruckend, das ist ein wandelndes Lexikon. Wir haben bei ihm daheim, war das erste Treffen und der Mann lebt in einer Bibliothek und in einem Museum und hat ganz viele Erstausgaben. Und es ist ein Phänomen, dieser Mann, hochgebildet, hm, und ich war natürlich tief beeindruckt.
Haben Sie noch Kontakt?
Nee, leider nicht.
Okay. In dieser Zusammenarbeit gab es auch die Konstellation mit Ihnen und der viel zu früh verstorbenen Stella Dufexis. Ich weiß aus dem Facebook-Forum heraus, dass es viele Kunstliedliebhaber gibt, die sehr große Stücke auf ihre Interpretation halten. Können Sie ein bisschen was erzählen über die Zusammenarbeit mit ihr?
Also sie hat ihre Lieder völlig separat eingespielt und ich meine, wir haben uns da nicht getroffen. Ich finde es sehr schön, dass wir auf einer CD vereint sind, wie auch auf einer Volkslied-CD, die gibt es auch, da ist sie, glaube ich, auch beteiligt. Ja. Und ich kenne sie vom Bundeswettbewerb Gesang, als wir beide sehr klein waren, sehr jung. Und sie gewann einen Preis und ich gewann einen Preis. Und dann waren wir auch in derselben Agentur, beim Künstlersekretariat am Gasteig. Und ja, also wir waren sehr gute Kollegen und haben uns in Berlin getroffen. Ich war mal bei einer Party bei ihr am Camisoplatz und so. Das ist, ja, schön. War eine schöne Zeit und es war eine wunderbare Frau, die viel zu früh verstorben ist.
Ja. Wenn man jetzt mal weggeht von diesen CDs, die so ein Komponist in den Mittelpunkt stellt, zu ihren eher Programm-CDs, nenne ich es jetzt mal, zum Beispiel in jenen Höhen. Das sind CDs, da habe ich so das Gefühl, das sind vom Material, von den Werken, die sie da singen, eher schwere Themen. In jenen Höhen, Frank Martin, die Jedermann-Dialoge, Brahms, die vier ernsten Gesänge, die Kindertotenlieder von Mahler, das ist ja nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig.
Ja.
Was reizt Sie? Also ich finde sie faszinierend. Ich kann auch selber nur schwer beschreiben, was mich daran reizt. Mhm. Können Sie es beschreiben?
Ja, also auf jenen Höhen ist natürlich ein Zitat aus den Kindertotenliedern. Wir holen sie ein auf jenen Höhen. Und ich bin dazu inspiriert worden durch die Corona-Pandemie. Ich habe die Bilder aus Italien gesehen, wie die Leute reihenweise gestorben sind. Und der Tod ist natürlich ein großes Thema in der Lyrik, in der Musik. Es ist ein großes Menschheitsthema, Abschied nehmen, die eigene Sterblichkeit zu reflektieren. Und auch in der Musik ist ganz wichtig. Und es trifft jeden. Es trifft Kinder, es trifft Alte, es trifft Reiche, es jeden. Und das habe ich in dieser CD verarbeitet, ich würde es mal so sagen.
Darf ich fragen, wieso die Jedermann-Monologe? Das gibt es sehr, sehr selten auf CD.
Ja.
Ich glaube, ich habe es jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch hier zum ersten Mal so bewusst mir angehört. Mhm. Wie bereitet man sich dann auf so etwas Neues auch vor, würde mich interessieren.
Naja, Frank Martin war ein großer Schweizer Komponist des 20. Jahrhunderts. Es ist sehr, ich finde es sehr eine sehr theatralische Musik und Es ist eben der Jedermann, also das eröffnet jedes Jahr in Salzburg die Salzburger Festspiele, das Theaterstück. Und daraus die Monologe der Hauptpartie, in der er sich mit dem Tod auseinandersetzt. Es ist eine wunderbare Musik, es ist eine sehr eigene musikalische Handschrift des Komponisten und es passt perfekt zu meiner Stimme.
Okay. Auf der, ich glaube, die war einige Jahre früher, die CD Lieder, Songs, mit Liedern von Ferruccio Busoni, Schönberg und darum geht es mir jetzt eigentlich Michael Gielen. Ich glaube, die Einspielung der Lieder von Michael Gielen habe ich sonst nirgends bisher gehört. Es war ja, sag's mal so, zu seinen Lebzeiten, hat er sich beraten?
Nee, es war so, dass Michael Gielen, ich glaube, es war der 75. oder es war der 80. Geburtstag und ja doch, er hat sie mir gegeben. Er hat sie mir gegeben, so war es, ja. Und er hat gesagt, das habe ich mal komponiert, kannst du dir mal angucken, vielleicht interessiert es dich. Und ich habe Michael Gielen, er war ja der Chefdirigent des SWR-Sinfonieorchesters Freiburg-Baden-Baden und der erste Gastdirigent der Berliner Staatsoper, denn als Daniel Barenboim während des Zweiten Weltkriegs mit seinen Eltern geflohen ist nach Buenos Aires, hat er dort Michael Gielen getroffen, der auch mit seinen Eltern dorthin geflohen ist. Die Mutter war Jüdin. Der Vater war Theaterintendant, erst in Dresden, dann Burgtheaterintendant in Wien. Und als die Nazis auch Österreich erobert haben, ist die Familie nach Buenos Aires geflohen. Und am Teatro Colón hat sich die Elite der europäischen Musikwelt getroffen. Erich Kleiber war dort Dirigent. Und Michael Gielen war mit 18 dort Korrepetitor und hat mit 18 das Gesamtklavierwerk von Arnold Schönberg eingespielt. Denn man muss wissen, der Onkel von Michael Gielen war Herr Steuermann, ein Schüler von Busoni und ein enger Mitarbeiter von Arnold Schönberg. Er hat viele Schönberg-Werke uraufgeführt als Dirigent. Und so ist die Verbindung von Schönberg, Busoni und Michael Gielen. Ich habe Michael Gielen, ich weiß gar nicht, wo wir ihn kennen, ich glaube beim SWR-Sinfonieorchester habe ich ihn kennengelernt und dann später haben wir an der Berliner Staatsoper sehr viel gemacht. Der hat mich dann auch mitgenommen nach San Francisco, wo wir Così fan tutte aufgeführt haben. Und ich habe fantastische Erlebnisse an gemeinsame Partys und so. Es war ein Mensch, der mich sehr beeindruckt hat. Ich habe von ihm sehr viel gelernt über Schönberg. Ich durfte mit ihm die glückliche Hand einspielen und das SWR, mit dem SWR-Sinfonieorchester. Und ich hatte keine Ahnung, ich werde nie vergessen, wie er mir in seinem Hotelzimmer gezeigt hat, wie man diesen Sprechgesang von Schönberg macht, wie man das macht. Und er hat das als Kind mit der Muttermilch aufgesogen und ist in diesen Kreisen verkehrt. Und das war für mich tief beeindruckend. Und ich durfte seine erste Johannespassion singen. Er war ganz neu in Bach, was mir jetzt als Knabenchorsänger sehr vertraut war. Also es war ein Geben und Nehmen der unterschiedlichsten Generation. Er war ja deutlich älter als ich. Und ich habe ihn außerordentlich geschätzt und ihm viel zu verdanken.
Es hört sich insgesamt so an, als wäre es Ihnen auch Anliege, auch unbekanntere Werke einzuspielen. Auch bei dieser Schumann-CD, da haben Sie ja nicht die Dichterliebe oder die Löwenbraut oder Belsatza, sondern haben Sie das Minnespiel und die 6 Gedichte eines fahrenden Malers. Daher glaube ich auch das Bild mit der Palette von
genau.
Nein, ist Ihnen das Anliege?
Ja, es ist mir total ein Anliegen, wenn sie gut sind. Also es gibt natürlich ganz viele Werke, die auch mal zu Recht vergessen sind. Also Franz Schubert hat 600 Lieder geschrieben, davon ist nicht jeder so gut wie der Erlkönig, jedes Lied. Aber es gibt ganz tolle Lieder, die man nicht so oft hört. Und das finde ich sehr spannend, das miteinander zu kombinieren und auch die Ohren zu öffnen für neue Werke. Auch ich habe viele Uraufführungen gesungen und darf das immer wieder tun. Und es ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Ich habe kein absolutes Gehör. Aber dadurch bleibt man als Musiker wach.
Ja. Jetzt hatten wir schon Michael Gielen, wir hatten Daniel Barenboim, sie hatte mit sehr, sehr vielen Dirigenten Kontakt. Sehr nachhaltig, glaube ich, auch mit Claudio Abbado, wenn ich es richtig weiß, Vladimir Ashkenazy, Pierre Boulez und wer noch alles. Das war mit Sicherheit, denke ich mal, alles im Kontext Oper, instrumental, orchestrale Musik. Was hat Ihnen diese Zusammenarbeit für den Liedgesang gegeben?
Na, es gibt ja auch sehr viele orchestrierte Lieder, zum Beispiel das Knabenwunderhorn, die ich mit Michael Gielen einspielen durfte, die ich aber eben auch mit Jurowski, Wladimir Jurowski beim London Philharmonic Orchestra aufführen durfte oder mit Bernhard Haitink aufführen durfte oder kürzlich durfte ich mit Ivan Fischer beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks orchestrierte Lieder von Hugo Wolf aufführen. Also das gibt es ja und das sind wunderbare Werke und ja, auch da geht es immer darum, Farben zu finden für Emotionen und Kommunikation von wunderbaren Texten.
Bei dieser Darstellung dieser Texte würde mich jetzt was interessieren, womit ich auf Ihre Schubert-CD Schwanengesang und andere Lieder komme. Auf dieser Schubert-CD begleitet Sie Jan Schulz auf einem Hammerklavier. Mich würde interessieren, inwieweit macht es für Sie als Sänger einen Unterschied, worauf müssen Sie möglicherweise anders achten, wenn Sie von einem historischen Flügel, auf einem historischen Flügel begleitet werde, als auf einem aktuellen Steinway.
Ja, also der Klang ist anders. Es gibt mehr Farben, finde ich, oder andere Farben. Und ich finde immer sehr spannend, für welchen Klang die Komponisten komponiert haben. Also wenn Franz Schubert sich hingesetzt hat und ein Klavierlied komponiert hat, hat er in Hammerflügelklängen gedacht. Oder jetzt habe ich gerade Siegfried aufgeführt mit einem Orchester, was mit Originalinstrumenten aus der Wagnerzeit gespielt hat. Oder ich habe sehr viel gearbeitet mit Herwegh oder René Jacobs, mit Concerto Köln, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik. Das Originalklangbild interessiert mich. Also für welche Klänge hat der Komponist gedacht, geplant und komponiert und ich versuche das nachzuvollziehen und dann meine Farbpalette diesen Klängen, diesen Farben anzupassen.
Hammerklavier auch leiser.
Hammerklavier kann ganz leise sein, ja, kann aber auch Lärm machen. Also es gibt ja auch Janitscharenzüge und so, also mit Glöckchen drin und so, es gibt die unterschiedlichsten Exemplare. Und ich finde das sehr, sehr spannend einfach. Es ist ein Reichtum für mich.
Das Ganze geht einher mit dem Thema der Textverständlichkeit. Ist Ihnen, glaube ich, auch ein großes Thema und alles, was ich so in der letzten Zeit von Ihnen gehört habe, muss ich auch sagen, dass ich brauche kein Textheft dazu. Was braucht es für eine gute Textverständlichkeit?
Naja, also ich bin ja jetzt hier seit 2011 Professor in Karlsruhe und ich unterrichte jetzt, weiß ich nicht, seit über 30 Jahren. Und das ist immer wieder die Frage, ne? Wie bringt man den jungen Leuten bei, worauf es ankommt? Ich würde sagen, ich will alle Konsonanten hören und verstehen. Es muss klar sein, welcher Vokal ist offen. Ist es eine Höhle oder ist es die Hölle? Also, welcher Vokal ist lang, welcher Vokal ist kurz, welche Silbe ist die Hauptsilbe des Wortes, welches Wort ist das wichtigste Wort in der Phrase, im Satz, was ist die wichtigste Silbe des wichtigsten Wortes, also wo ist der Schwerpunkt der Phrase, wo ist der Zielpunkt. All diese Dinge müssen bedacht, abgewogen und vor allem gefühlt sein, finde ich.
Ist das von der Schwierigkeit ein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Männerstimme, Frauenstimme?
Also auf jeden Fall haben es die tiefen Männerstimmen am einfachsten, weil wir im Prinzip in unserer Sprechhöhe singen. Die Tenöre haben es viel schwerer, die hohen Soprane haben es viel schwerer, textverständlich zu sein, weil man gewisse Vokale einfach modifizieren muss. Es ist eben physikalisch gar nicht anders möglich.
Jetzt möchte ich nochmal aufs Repertoire zurückkommen. Eingangs der Sendung haben wir von Ihnen gemeinsam mit Malcolm Martineau Liebste um Schönheit gehört. Stammt aus einem Auftritt, glaube ich, in Südtirol, Meran wahrscheinlich, denke ich mal. Bei der Gelegenheit vielen Dank an Südtirol in Konzert, an den YouTube-Kanal, die bereit waren, das zur Verfügung zu stellen. Und am Ende dieser Podcast-Folge werden wir nochmal ein Stück draus hören. Das waren die Rückertlieder, werden schon die Kindertotenlieder des Knabenwunderhorn. Spielt Mahler für Sie eine besondere Rolle?
Ich würde schon sagen, ja, also ich bin sehr früh mit Gustav Mahlers Liedern in Berührung gekommen, weil mein Stiefvater, der hat das Lied von der Erde sehr geliebt und hat viel Mahler gehört. Und das habe ich schon von klein auf gehört. Also Mahler war ja auch unter den geächteten Komponisten des Nazi-Regimes und hatte es nach dem Zweiten Weltkrieg schwer, in die Konzertsäle zu kommen. Aber wie gesagt, also ich, seit ich denken kann, bin ich mit Gustav Mahler auf Du und Du.
Gibt es noch Vokalwerke von Mahler, die Sie noch nicht gesungen haben?
Ja, es gibt welche, aber ich würde sagen, die, die für meine Stimme gut passen, habe ich gesungen. Aber es gibt noch viele Lieder. Ich habe nicht alle Lieder gesungen. Ich könnte noch mehr.
Gibt es noch was, was Sie besonders reizt, wo Sie sagen, das steht noch auf meiner Liste, das habe ich noch vor?
Es gibt noch ganz viel. Ich bin ja erst Mitte 50 und es gibt noch ganz viel, was ich noch nicht kenne, was ich noch nicht gemacht habe. Und das ist ja das Schöne, dass diese Musikwelt so unendlich reich ist. Es ist wie ein Universum. Und ich habe nur meine kleine Biografie da.
Sie haben einmal gegraben und Rudi Stephan Lieder ausgegraben.
Ja, das war auch ein wunderbarer Komponist, der viel zu früh gestorben ist im Ersten Weltkrieg und hat ganz tolle Lieder geschrieben, tolle Kammermusik. Die CD hat einen Opus Klassik gewonnen und da bin ich meinem Cousin fünften Grades, Hinrich Alpers, der ist jetzt Klavierprofessor in Dresden und der hat die ausgegraben und hat gesagt, Hanno, das musst du machen. Und da haben wir auch Kammermusik gemacht von Rudi Stephan, das war eine große Bereicherung.
Würde jetzt mal langsam zum Ende des Gesprächs kommen und habe mir so angewöhnt, am Ende des Gesprächs ein paar Stichworte einfach mal zuzuwerfen. Das muss ja nicht in einem Satz beantwortet sein, aber so, dann können wir vielleicht nur einige Themen streifen. Es geht kreuz und quer. Cantus Juvenum Karlsruhe.
Das ist eine wunderbare Einrichtung, die nächstes Jahr 20 Jahre alt wird. Ein Knabenchor an der Stadtkirche Karlsruhe beheimatet und ein Mädchenchor an der Christuskirche. Das haben sich zwei Gemeinden zusammengetan und haben gesagt, wir wollen ein richtig gute Knaben- und Mädchenchor aufbauen und die Kinder von früh auf an das Singen, an das Qualitätssingen heranführen. Und ich hatte die Ehre, die letzten 7 Jahre den Vorsitz dieses Vereins zu führen und habe gesehen, was es für Schwierigkeiten gibt, diese Arbeit ausreichend zu finanzieren. Die Kinder arbeiten auf höchstem Niveau. Sie sind der Kinderchor des Staatstheaters. Also wenn da Solisten gebraucht werden oder Kinderchor, ist Cantus Juvenum zuständig. Sie haben jetzt regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern gesungen im Festspielhaus bei den Osterfestspielen. Unsere Solisten sind europaweit unterwegs und es gab einen wunderbaren Film, Unsere Herzen, ein Klang mit dem weltberühmten Chordirigenten Simon Halsey, in dem Cantus Juvenum Karlsruhe ebenfalls beteiligt sein durfte. Dennoch ist es sehr schwer, diese Arbeit, die geleistet wird von fantastischen StimmbildnerInnen und ChorleiterInnen, insgesamt 17 Mitarbeiter, ausreichend zu finanzieren. Und das treibt mich um. Ich finde es sehr, sehr schade, denn diese Kinder geben der Gesellschaft so wahnsinnig viel und das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Singen nicht nur glücklich macht, sondern auch klug. Und wir haben es geschafft, in der Zeit, in der ich Vorsitzender war, von 140 auf 200 Kinder zu kommen. Das heißt, das Interesse ist sehr groß und der Bedarf ist da, aber die Gesellschaft stellt sich nicht in ausreichendem Maß hinter dieser Arbeit, was ich sehr bedauerlich finde, denn musikalische Bildung oder überhaupt kulturelle Bildung täte unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr gut.
Damit haben Sie mein zweites Stichwort schon vorweggenommen. Und ich denke, aus diesen Chören wie Juventus, Juvenum Karlsruhe, erhebe sich ja auch die Solisten, die dann später wie Sie eine Karriere
Das kommt vor, haben. Ja. Also ich habe jetzt einen Bassbariton in der Ausbildung, der bei Cantus Juvenum Karlsruhe begonnen hat als Kind. Und also es sind mehrere, die jetzt mittlerweile Gesang studieren und schon viele Preise gewonnen haben, auf internationalen Opernbühnen als Solisten unterwegs sind. Das gibt es ja.
Und ich bin
sehr dankbar, dass ich so früh beginnen durfte in der Knabenkantorei Basel und einfach, ja, man sagt ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und ich glaube, wir müssen frühzeitig anfangen, unsere Kinder zu bilden. Sie sind wie trockene Schwämme und wir müssen ihnen Qualität vorsetzen. Und dann nehmen sie Qualität auf.
Zu dem Thema Qualität, was gut ist, nächstes Stichwort, wenn es auch ein Name ist, Dietrich Fischer-Dieskau.
Ja, das war meine erste Hörerfahrung als Liedsänger, als ich Kind war, als ich gelernt habe, wie man eine Schallplatte auflegt. Da habe ich immer eine Schallplatte aufgelegt und auch der sang Elisabeth Schwarzkopf und Dietrich Fischer-Dieskau Schubertlieder. Und das, ich weiß nicht, war ich 4 oder war ich 5, das ist der erste Eindruck von Kunstliedern für mich gewesen. Und eines Tages hatte ich die Stimme von Fischer-Dieskau auf meinem Anrufbeantworter und er hat gesagt, hier spricht Fischer-Dieskau, ich hätte sie gerne dann und dann in meinem nächsten Kurs in der Lindenstraße, Lindenallee in Berlin, Westend. Und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Und dann durfte ich 2-mal in seiner Liedklasse jeweils einen Monat, also da war ich jeden zweiten Tag bei ihm zu Hause im Wohnzimmer mit Pianist arbeiten und lernen. Ich war, weiß ich nicht, 23, 24, ich würde sagen, ich war noch viel zu jung, um zu verstehen, was er mir versucht hat beizubringen. Aber ich habe natürlich durch seine Aufnahmen sehr, sehr viel gelernt und auch durch die Zeit da. Und später, als er Ehrenbürger von Berlin wurde, hatte ich die Ehre, schon als Ensemblemitglied der Berliner Staatsoper für ihn im Roten Rathaus zu singen, auch wieder Schubertlieder. Und da hat er dann gemeint, es hat sich ja entwickelt.
Da gehen wir von Fischer-Dieskau zu Andras Schiff und der Wigmore Hall in London.
Ja, ich glaube, mein Debüt in der Wigmore Hall war mit Andras Schiff. Ich durfte einige Liederabende mit ihm singen, unter anderem in der Berliner Philharmonie, im Wiener Konzerthaus und eben dort, aber auch bei Festivals im Kloster Ittingen, was er gemeinsam mit Heinz Holliger kuratiert hat, oder in Hitzacker, oder, auch mit seinem wunderbaren Orchester, der Capella Andrea Varca. Ich werde nie vergessen, eine H-Moll-Messe in Weimar, wo Reinhold Friedrich die Solotrompete spielte, Marie-Louise Neunecker, ihr Solohorn, Andras Schiff schlug die Orgel, Heinz Holliger spielte Oboe. Es war also eine unglaubliche, legendäre Besetzung. Ja, das sind Sternstunden, also die ich nie vergessen werde.
Und ich möchte unbedingt irgendwann noch in die Wigmore Hall, dort war ich nämlich noch nie. Ein weiterer Name ist jetzt aber thematisch ein ziemlicher Sprung, ist Thüring-Brähm. Ein Name, zugegeben, den ich, bevor ich mich mit Ihrer Biografie beschäftigt habe, noch nie gehört hatte.
Ja, Thüring-Brähm war lange der Rektor der Luzerner Musikhochschule. Davor hat er die Basler Musikschule geleitet, in der ich meinen ersten Solo-Gesangunterricht hatte bei Stefan Kramp. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gekommen bin, wie er auf mich gekommen ist. Es war mir auf jeden Fall, ich bin in Südbaden aufgewachsen und in Südbaden kennt man Johann Peter Hebel. Das war der erste Landesbischof der unierten evangelischen Landeskirche in Baden, der also die Reformierten und die Lutheraner unter ein Dach gebracht hat. Und er hat auch wunderbare Gedichte geschrieben in seiner Heimatsprache, im Alemannisch oder Baseldeutsch oder ja, im Markgräfler Dialekt. Mhm. Und es gibt fantastische Gedichte mit viel Tiefgang, unter anderem das Thema Vergänglichkeit oder das Gedicht Vergänglichkeit. Und da habe ich erst Wolfgang Riem gefragt und habe gesagt, Wolfgang, wir müssen doch hier mal eine Lanze für Johann Peter Hebel brechen in Karlsruhe. Und da hat er gemeint, also, das kann keiner singen, das kann keiner aussprechen und es versteht auch keiner. Ich habe gesagt, doch, also ich könnte es singen und ich könnte es aussprechen, ich würde es auch verstehen. Und es gibt doch eine Gemeinschaft, die das schätzt. Und der Thüring-Brehm als Basler Komponist hat das sofort verstanden und hat sich dran gemacht und hat diesen Zyklus Vergänglichkeit komponiert für mich. Das war ein Auftragswerk und ich durfte es uraufführen und ich führe es jetzt wieder auf, weil es mir am Herzen liegt. Denn Johann Peter Hebel hat darin eine visionäre, apokalyptische Situation beschrieben. Der Belchen steht verkohlt, der Blauen auch, wie zwei Türme. Die Wiese, der Fluss des Wiesentales, hat kein Wasser mehr. Es ist alles ausgebrannt bis tief in den Boden. Und da sagt zu deinem Kamerad, der mit dir geht, do ist Erde gsi, da war die Erde. Und ich glaube, wir müssen uns heute Gedanken machen, dass dieses düstere Bild keine Realität wird. Und ich finde es erstaunlich, dass Johann Peter Hebel vor 200 Jahren dieses Bild offensichtlich vor Augen hatte. Das finde ich sehr bemerkenswert.
Und diese CD mit Kompositionen von Thüring-Brehm ist mit dem herrlichen Orchester Café Zimmermann eingespielt worden. Die liebe ich für ihre brandenburgischen Konzerte. Mhm. Themenwechsel, heftiger Themenwechsel, Vereinbarkeit, Familie und Beruf.
Also dafür brauchen wir eine eigene Sendung. Das ist ein weites Feld. Ja, ich kann nur so viel sagen, ich habe gemerkt als Vater, dass die einzige Rolle, in der ich nicht ersetzbar bin, die Vaterrolle ist. Und ich habe deswegen mein Leben umgestellt und die Oper massiv reduziert, habe Herrn Barenboim gekündigt, was er mir, glaube ich, nie verziehen hat. Und habe die Professur in Karlsruhe übernommen, was ich wunderbar finde, denn seitdem bin ich wieder Chef über meinen Terminkalender und singe, mit wem ich will, was ich will und wann ich will. Aber ist es ganz klar, die Schulferien waren Schulferien und ich konnte planen. Mhm. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen in meiner Familie, der findet oder die findet, dass es immer noch nicht genug Zeit zu Hause war. Aber es war doch wesentlich mehr, als ich das bei Kollegen gesehen habe, die sich anders entschieden haben. Und ja, es ist ein weites Feld. Also natürlich ist man Künstler und soll auch Künstler sein, glaube ich, denn das ist eine Begabung, die ich als Christ würde sagen, die mir Gott geschenkt hat und das auch eine Verantwortung ist. Man hat auch was mitzuteilen und man hat der Welt was zu geben und gleichzeitig steht man eben auch in einem Kontext mit seinen allernächsten Angehörigen.
Ja, wenn ich mitbekomme, wie oft es dazu kommt, dass jemand als Einspringer plötzlich von heute auf morgen nach Berlin muss, ja. Das sind Dinge, die lassen sich mit Familie nur extrem schwer vereinbaren.
Ja, man braucht da eben ein sehr verständnisvolles, sehr flexibles Umfeld. Aber ich habe eine wunderbare Frau, die auch hervorragend ausgebildet ist und als Ärztin arbeitet und auch da Verantwortung hat. Also das muss eben in eine Balance kommen. Und deswegen würde ich sagen, habe ich mich der Weltkarriere abgewandt. Nicht der Welt. Ja, also ich bin trotzdem sehr glücklich und freue mich, dass ich immer noch Oper singen kann und immer noch Lieder singen kann und immer noch Konzerte singen kann und trotzdem diesen Reichtum auch habe, mein Wissen und Können weiterzugeben an internationale junge Studenten.
Kurze Zwischenfrage. Wissen Sie, wie es Daniel Barenboim aktuell geht?
Ich glaube, es geht ihm gar nicht gut. Er ist schwer krank und ich denke, mit großer Dankbarkeit an die 13 Jahre zurück, die ich sehr eng mit ihm zusammenarbeiten durfte. Und ich glaube, es ist schrecklich, wenn man als so intelligenter Mensch das, was man liebt, nicht mehr tun kann.
Ja. Mein letztes Stichwort lautet Alhambra.
Ja, in der Alhambra habe ich einmal ein Brahms-Requiem gesungen und die Leute waren so begeistert, dass sie rhythmisch geklatscht haben. Das hat mich extrem beeindruckt. So macht man das in Spanien, so macht man das auch in Ungarn, wenn es den Budapestern gefällt. Dann klatschen die auch auf eine ganz besondere Art. Und die Alhambra ist natürlich ein unglaubliches architektonisches Kunstwerk überhaupt. Andalusien ist für mich der Inbegriff des kulturellen Melting Pots. Da ist Islam und Christentum friedlich und Judentum friedlich zusammengekommen. Da hat sich das antike Wissen in mittelalterliche Tradition tradiert. Dort kam die Verbindung von dem, was die Araber erhalten haben, der Transfer, der Wissenstransfer kam ins Christentum. Und ich bin immer wieder extrem berührt über diese Verbindung und dieses auch friedliche, es gab natürlich auch kriegerische Epochen, Auseinandersetzungen, aber die fruchtbarste Zeit für die Menschheit war die Zeit, in der die Religionen friedlich miteinander gelebt haben und Wissenstransfer stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, davon können wir uns heute eine Scheibe abschneiden.
Dass Kulturen zusammenkommen,
ja,
und
so
sich gegenseitig bereichern.
So ist es. Und nicht sich abgrenzen voneinander, ja, sondern voneinander lernen fürs Miteinander. Wenn ich hier in meiner Klasse Studierende habe aus der Ukraine und aus Russland, aus China und aus Taiwan, die miteinander Musik machen, dann kriege ich eine Gänsehaut und bin sehr dankbar für diesen Reichtum.
Und ich bin sehr dankbar für das Gespräch. Ich bin mit meinen Fragen durch. Haben Sie noch was, was ich sage? Das liegt mir noch am Herzen, das möchte ich noch
rübergeben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie dem Lied dieses Forum geben, dieses Podium geben und diese Wertschätzung entgegenbringen. Das finde ich außergewöhnlich und großartig. Danke für Ihr Engagement.
Das mache ich gern. Vielen Dank und bis irgendwann in dem Konzert hoffentlich.
Wir hören uns.
Tschüss.
Ein Gespräch, bei dem ich wieder sehr viel mitgenommen habe. Allein die geschichtliche Einbindung des Volksliedes als eine der Grundlagen des heutigen Kunstliedes fand ich sehr erhellend. Wie ging es euch? Schreibt es mir. Ich bin über jede Rückmeldung und jede konstruktive Kritik dankbar. An der Stelle wieder wie üblich der Hinweis auf die anderen sozialen Netzwerke, auf die Facebook-Gruppe Kunstliedforum, auf das Profil in Instagram und natürlich den Kunstliedforum-Kanal in YouTube, in dem ich zahlreiche Listen, alle Videos, alle Podcasts verlinkt habe. Auch auf TikTok bin ich mittlerweile unterwegs, muss dort allerdings noch einige Erfahrungen sammeln, denke ich. Es ist überraschend, wenn ihr den Begriff Kunstliedforum in Google eingebt, wie viele Rückmeldungen auf die genannten Netzwerke dort erscheinen. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Begriff Kunstliedforum sich mittlerweile etwas als Marke etabliert. Wir haben mit der ersten der fünf Rückert-Vertonungen von Gustav Mahler, Liebste um Schönheit, diese Podcast-Folge eröffnet und beschließen konsequenterweise diese Folge mit einem weiteren Lied, Um Mitternacht. Wiederum gesungen von Hanno Müller-Brachmann, begleitet von Malcolm Martineau aus diesem Konzert in Meran. Vorher hört ihr allerdings noch eine Rezitation eines weiteren Rückert-Gedichtes, Ich bin der Welt abhanden gekommen, das Mahler ebenfalls vertont hat. Wir hören es allerdings in der Rezitation von Anja Lichtl. Anja Lichtl studiert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart Sprechkunst. Dir, Anja, wieder vielen Dank für diese Rezitation. Genießt jetzt das kontemplative, nach innen gerichtete Gedicht Ich bin der Welt abhanden gekommen von Friedrich Rückert und anschließend die Interpretation von Hanno Müller-Brachmann und Malcolm Martineau des Liedes Um Mitternacht aus den 5 Rückert-Liedern von Gustav Mahler. Und bleibt vor allem diesem Podcast gewogen.
Ich bin der Welt abhanden gekommen, mit der ich sonst viele Zeit verdorben. Sie hat so lange nichts von mir vernommen, sie mag wohl glauben, ich sei gestorben. Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, denn wirklich bin ich gestorben der Welt. Ich bin gestorben dem Weltgetümmel und ruh in einem stillen Gebiet. Ich leb allein in meinem Himmel, in meinem Leben, in meinem Lied.
It's hard.